Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Hi, Matze.
Hi.
Meine lieben Enliven People, da sind wir wieder. Das hat euch so gut gefallen und uns beiden hat es auch so gut gefallen, als der liebe Matze von Detailliebe und ich über die besten Rollenspiele gesprochen haben. Und heute sprechen wir über ein ganz bestimmtes Rollenspiel. Ein Rollenspiel, das in allen besten Listen immer wieder auftaucht und einen sehr, sehr berüchtigten Ruf hat. Ihr werdet es euch schon denken können. Es ist Dark Souls mal wieder.
Ja.
Und wenn ihr interessiert seid, Michael, Bonus-Content, gebt mir endlich den verdammten Bonus-Content. Ich will ein Live komplett erleben. Dann schaut bitte auf Steady vorbei. Deep Dives, Analysen, Expertengespräche, alles, was ihr wollt. Für Minimum 5 Euro geht es los. Schaut in die Videobeschreibung rein.
Wobei es keins von diesen besten Listenspielen ist, die alle lieben, sondern sehr polarisierendes. Ne? Es gibt ja so Darlings, Witcher mag jeder irgendwie, aber Dark Souls gibt es ja durchaus auch viele Leute, die sagen, nee, ist nicht meins.
Ich bin die einzige Person, die Witcher nicht mag.
Okay, verdammt. Jetzt habe ich ausgerechnet das Beispiel gewählt und du sitzt an der anderen Leitung.
Aber siehst du, ich habe ja erfahren, dass du noch nie einen Star-Wars-Film gesehen hast oder lange Zeit nicht. Und das habe ich dir auch durchgehen lassen. Und du wirst mir jetzt den Gefallen erwidern und mir durchgehen lassen, dass ich Witcher nicht mag.
Absolut. Solange wir jetzt nicht aufdröseln müssen, warum und hier ein Witcher-Video oder nein, nicht Video, das ist die Gewohnheit von YouTube, Podcast draus wird, ist ja alles gut.
Aber es ist ja ein Vodcast, ne? Also ich werde jetzt Gameplay drunter legen und dann werden, also es ist ja alles, ne? Deswegen, da machen wir nichts falsch. Aber lass uns unbedingt auch einen Podcast darüber aufnehmen, warum du Star Wars nicht magst und ich erkläre dann einfach, warum ich Witcher nicht mag. Das klingt auch nach einem sehr interessanten Videokonzept, zwei Gespräche gleichzeitig zu führen.
Glaube ich auch. Und beide schimpfen.
Toll.
Wobei ich toll, gleich reingrätschen muss, ich habe von Star Wars einfach keine Ahnung. Vielleicht mag ich es auch. Steht noch nicht fest. Jetzt sind wir schon wieder bei Star Wars. Eigentlich wollten wir
was anderes reden. Wie sind wir nur in dieses, wieder diese, es ist eine Falle. Wie sind wir wieder in diese Falle gefallen? Nee, lass uns in eine andere Falle fallen. Ich habe mit Begeisterung, genauso wie deine lieben Zuschauenden, dein Video verfolgt, deine Reise in Dark Souls verfolgt. Und ich habe jetzt das virtuelle Wirtshaus, in dem ich dich quasi begrüße und mit dir darüber sprechen möchte, was du in den letzten Wochen erlebt hast und wie dieses Spiel dich vielleicht ausgehöhlt oder verändert hat. Bist du noch derselbe Matze? Bist du noch derselbe Detailliebe? Ich möchte dir im Vorfeld, bevor wir über diese wunderbare Reise, deine Reise und vielleicht die Reise von vielen anderen durch Dark Souls sprechen, möchte ich dir ein Tagebuch vorlegen, denn es gibt ja, um Gottes Willen, es gibt ja kein Spiel da draußen, das so viele Leute dazu inspiriert hat, Tagebuch zu führen. Irgendwie muss jeder plötzlich ein Buch darüber führen, wie ihn dieses Spiel verändert hat.
Ja, das ist irgendwie so ein Klassiker. Dark Souls hat Menschen zu anderen Menschen gemacht oder die Depression geheilt oder keine Ahnung was. Ist ja mega verrückt, was da alles an Videos existiert. Und viele Leute haben auch gesagt, als ich gesagt habe, ey, ich mache Dark Souls, mach doch ein Tagebuch. Die hätten natürlich am liebsten, dass jeder Boss einzeln zerpflückt wird, analysiert wird. Aber ist ja natürlich auch aufwendig, ne?
Ja, komplett. Aber irgendwie möchte man da auch irgendwie jeden Millimeter spüren und fühlen. Man möchte nicht eine Montage von dir haben, sondern man möchte das wirklich so sehen. Ich präsentiere dir mal dieses Tagebuch von Wake Speculations. Der hat in 26 Tagen anscheinend Dark Souls durchgespielt. Und ich möchte dir gerne Tag 1 vorlesen und dann Tag 26.
Okay, das klingt interessant.
Ja, okay. Ich ziehe dir ein Zitat aus Tag 1. Da hat er sich natürlich sehr viel mit der Charaktereinstellung in Dark Souls beschäftigt. Zitat, dann ist vielleicht die ganze Aufregung darüber, dass Dark Souls ein schwieriges Spiel sei, vielleicht doch übertriebener, als ich befürchte.
Habe ich ja auch gedacht. Das war genau mein Gedanke. Man hat ja ein Tutorial-Gebiet und ich dachte, es geht gleich in kochendes Wasser und man muss da drin schwimmen und man wird nur noch sterben. Und ich fand es am Anfang überraschend einfach und habe dann so ein falsches Selbstbewusstsein bekommen und gedacht, ja, die Leute plustern sich auf, damit sie sich cool fühlen können, so ein vermeintlich schweres Spiel durchgespielt zu haben. Aber ich werde jetzt da durchgehen wie ein warmes Messer durch Butter. Hat sich als Trugschluss herausgestellt. Aber ich kann es nachvollziehen, den Gedanken.
Ich glaube, das ist so das Blasphemischste, was man machen kann, ne? In einem Dark Souls-Tutorial sagen, ach, so schwer ist es doch gar nicht.
Das ist nicht das Intelligenteste, was man machen kann.
Nee, damit fordert man doch die Seelen doch deutlich heraus. Und ich lese dir jetzt mal einen Absatz aus Tagebuch Eintrag 26 vor und beachte darauf, wie der Tonfall aussieht. Dark Souls ist vor allem ein Spiel der zweiten Chancen. Es ist ein Spiel, das Fehler fördert und sie im Nachhinein sogar bejubelt. Jedes Wesen, dem ich begegne, jeder Ort, den ich besuche, ist ein Zeugnis einer Welt des Scheiterns. Im Moment meiner Erleuchtung sehe ich jedes Kind, das geboren wird, jede Umarmung eines Liebenden, jede neue Erkenntnis, die die Welt ein bisschen besser macht und dass jeder wunderschöne Sonnenuntergang nicht durch die Sorge um den nächsten Sonnenaufgang getrübt wird. Allein dafür würde ich 100-mal sterben.
Okay, Erkenntnis durch das Spiel gewonnen. Und Dankbarkeit irgendwie auch. Ja, da wird ja halt auch viel, echt viel rein projiziert in dieses Spiel. Ich finde es total interessant, wie sehr da auch philosophiert wird, was wahrscheinlich alles damit zu tun hat, dass es sehr kryptisch ist am Ende des Tages und dass es natürlich eine große Community erreicht hat. Das ist ja gerade bei so einer kryptischen Erzählung der Ursprung oder überhaupt erst der Nährboden für dieses ganze Zeug, das jetzt da draußen über Dark Souls existiert. Dass es jemand gibt, der es weiterspinnt. Und dadurch hat sich was entwickelt, was viel größer ist als das Spiel, würde ich sagen. Und das kommt hier auch wieder raus, habe ich den Eindruck.
Ich habe das Gefühl, auch gerade beispielsweise bei Silent Hill 2, irgendwie gefühlt besteht nur noch 30% aus dem aktuellen Spiel und 70% beschäftigen sich so mit diesen 20 Jahren an Analysen über das Spiel hinweg, ne? Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, Dark Souls ist so ein Motor, ne, für eine eigene Erfahrung, für eine eigene Reise. Und man muss sich ja auch nicht mal mit den Gegenständen dort beschäftigen. Aber es ist so, ich habe irgendwie das Gefühl, gerade Dark Souls kam zu einer Zeit raus, als vielleicht sich viele darüber aufgeregt haben, dass Gaming wieder sehr casual wird im Sinne von, dass ganz viele Leute spielen und damit gibt es irgendwie keine schweren Spiele mehr, weil sie ja alle zugänglicher geworden sind. Und dann kam dieser Erlöser um die Ecke und hat mal wieder richtig beinhartes, schweres Gaming hervorgebracht. Und das finde ich auch so interessant, da, wenn man über Dark Souls spricht, spricht man auch irgendwie immer über Gamer-Ehre und über den Easy-Modus.
Absolut, wobei, ich habe jetzt gerade mal geschaut, Far Cry 3 zum Beispiel, das war für mich so der Beginn der Ubisoft-Formel, das kam ein Jahr später raus, 2012, und ich fand, so richtig trivial wurden eigentlich die Jahre ab dann. Ich habe so das Gefühl, so 2012 bis 2017, 18, so um den Dreh, war super trivial im AAA-Segment. 2011 weiß ich gar nicht, was da gerade so aktuell war, aber es ist auf jeden Fall richtig, dass das ein Oldschool Geruch an sich kleben hat, den auch damals die meisten Spiele schon nicht mehr hatten. Und natürlich hat es vielleicht auch was mit dem, bei einigen, mit Sicherheit nicht bei den meisten, auch damit zu tun, dass man sich da vielleicht auch wieder wie so ein richtiger Gamer fühlen kann. Und das ja auch noch mal was ist, was einen abhebt, vielleicht von den Casual-Gamern, die jetzt alle zu Millionen in dieses Hobby reingespült werden. Da ist es, glaube ich, auch ein sehr schönes Ventil. Dark Souls, auch bis heute. Was ich auch ein bisschen schade finde, die Community hat ja auch ein bisschen den Ruf, toxisch zu sein, besserwisserisch zu sein, was ich aber noch nicht bestätigen kann. Bei mir waren alle nett und ich habe das ja auch sehr naiv gespielt. Also ich bin ja wirklich blind reingegangen und ich hatte keine Ahnung von dem Spiel und bin aber zum Glück noch nicht auf diese viel gescholtene Community gestoßen, die alles besser weiß.
Du bist Qui-Gon Jinn geblieben, auch wenn du Dark Souls durchgespielt hast. Ich finde es irgendwie total interessant, weil man würde ja auch im filmischen Bereich unterscheidet man zwischen Mainstream-Kino und Arthouse. Und auch das könnte man im Gaming machen, jetzt sagen wir mal, zwischen einem Call of Duty und einem The Journey oder einem anderen künstlerischen Spiel, ne? Aber dass da noch eine weitere Ebene hinzukommt, Casual Gaming und Core Gaming, das würde ich bei Filmen wäre es vielleicht so, ne, ich weiß nicht, Odyssee im Weltraum, also wenn du so, aber das wäre wieder Arthouse. Ich habe keinen Pendant dafür im filmischen Bereich, ehrlich gesagt.
Nee, gibt's auch nicht. Ich glaube auch, das geht in Arthouse auf am Ende des Tages.
Dark Souls ist eine andere Form von Arthouse oder es ist Gamerhouse. Aber ich finde, es ist so, da nimmt man Gaming wieder irgendwie ernst. Ich werde später mit dir über das Jahr 2019 sprechen, als ich dem Spiel begegnet bin, das mich noch mal Gaming anders gelehrt hat, also da einen Unterschied gemacht hat. Das war nämlich Death Stranding. Und es gibt meiner Meinung nach auch sehr viele Parallelen zwischen Death Stranding und Dark Souls. Und auch ich hätte Tagebuch eigentlich führen sollen. Vielleicht führe ich Tagebuch beim zweiten Teil, der jetzt noch zeitnah rauskommt. Ich habe dir sehr viel Bilder, Statistiken so zukommen lassen, aber ich habe deine Reise spannend, also interessiert habe ich deine Reise verfolgt, was du alles gelernt hast und würde gern mit dir durchgehen. Was denkst du, was so die häufigsten Todesursachen in Dark Souls sind?
Die häufigste Todesursache, das ist eine sehr gute Frage. Naja, am Ende des Tages sind es für mich zumindest diese ersten Begegnungen.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Begegnungen mit neuen Gegnertypen gewesen. Mal ganz davon unabhängig, ob das jetzt Bosse waren oder irgendwelche starken Gegner, deren Bewegungsmuster man noch nicht kennt. Und dann herauszufinden, wie bestehe ich eigentlich gegen XY, das ist die Kunst des Spiels für mich gewesen. Und das war auch bis zum Ende so, dass es neue Gegnertypen gab und dann hat man das Gebiet 1 Million Mal durchlaufen und hat dann gelernt, welche Bewegungsmuster der ausübt, hat es dann irgendwann perfektioniert und am Ende war es leicht. Das ist ja so ein immer wiederkehrender Prozess, der immer wieder von vorne beginnt. Und vielleicht sind auch deshalb bei Dark Souls so Tagebücher so beliebt, weil man ja auch sehr viel Zeit an einem Ort verbringt. Das ist ja etwas, was man bei anderen Videospielen nicht macht. Man rusht da ja so durch. Und in Dark Souls, würde ich sagen, hat jeder, der das gespielt hat, Bezug zu jedem Ort, der in der Welt existiert, weil man im Normalfall, wenn man nicht unglaublich der Profi ist, Stunden an jedem Ort verbringen wird. Und da findet schon so eine Bindung zur Welt statt, die sich durch den Schwierigkeitsgrad ergibt. Ich will gar nicht sagen durch gutes Weltdesign oder so. Nicht, dass es das nicht auch gibt, aber durch den Schwierigkeitsgrad ist man gezwungen zu wiederholen und dadurch brennt sich das alles in das eigene Bewusstsein ein. Und ich glaube, ich könnte dir viele Orte jetzt nachzeichnen. Ja, wenn ich jetzt hier einen Stift und ein Papier hätte, könnte ich einfach malen. Und das kann man ja in den meisten Spielen, die man einmal gespielt hat, nicht. Aber hier war ich so oft dort und dort und dort, weil ich eben immer wieder lernen musste.
Das habe ich, das dachte ich mir nämlich auch, ne, weil die meisten Open Worlds sind halt irgendwelche Quadratkilometer von Assets. Und natürlich prägt man sich eine Welt öfter ein, wenn man sie oft gesehen hat, zumal wenn man oft gestorben ist. Ne? Ich glaube, Alondor kennst du mittlerweile auswendig, wenn du schon so oft zum Boss laufen musstest. Absolut, ich glaube, das ist auch nochmal der Unterschied, ne? Dass diese Welt ja auch gewissermaßen so eine Respekt einflößt. Ich habe die Google-KI mal gefragt, was so die häufigsten Todesursachen sind und habe tatsächlich viele Reddit-Beiträge getroffen, aber es ist total interessant, dass sich die Menschen so über das Scheitern austauschen und über Strategien. Ne? Es geht vor allem diese Entwicklung in einem, dass man mit diesem Spiel Herr wird und dass man vielleicht auch mal sein Denken überdenkt, weil ich glaube, Scheitern hat man vor Dark Souls anders bewertet und nach Dark Souls hat man Scheitern wieder anders bewertet oder es auch, es war nicht mehr so das Negative in einem Spiel, sondern ich glaube auch ganz viel besteht ja in Dark Souls aus Scheitern, wie du gerade schon sagtest. Die erste Begegnung mit einem Gegner, das erste Date, endet meistens mit dem Tod.
Ja, auf jeden Fall.
Deswegen, ich präsentiere dir mal laut Google, dass das gesamte Internet anscheinend durch die KI analysiert hat, was die häufigsten Todesursachen sind. Bosse im frühen Spiel laut Google, der Asylum Demon, der Taurus Demon, die Bell Gargoyles, ja, ich erinnere mich, das kam in deinem Video auch vor, und der Capra Capra-Demon.
Mhm. Ja, stimmt. Wobei die ersten, also ich fand den ersten Dämon sehr leicht. Da wären wir wieder beim Tutorial. Da bin ich zweimal am Anfang gestorben, weil ich zu lange gewartet habe, bis ich angefangen habe zu kämpfen, weil ich dachte, es wäre noch eine Sequenz. Aber so im Kampf fand ich den echt gut, lösbar. Der zweite war auch okay, fand ich. Und bei mir waren es dann die dritten. Das waren die angesprochenen Gargoyles. Das sind zwei Stück, die man auf dem Kirchendach bekämpft. Und das ist der erste Kampf gegen mehrere Gegner. Und man denkt bei einem schon, boah, das ist ein harter Brocken. Und dann hat er die Hälfte der Energie und dann kommt einfach ein zweiter noch dazu. Und dann stellt sich eine Frage, die man sich beim Spielen ganz oft stellt. Wie soll man das schaffen? Weil man ist so weit davon entfernt zu gewinnen, dass man wirklich teilweise dasteht und glaubt, das ist gar nicht machbar. Und das aufzulösen, also das quasi zu was Unmachbares auf einmal gelöst wird, das ist vielleicht auch etwas, was Dark Souls mit einem macht, so dieses Gefühl danach, was man vielleicht auch auf andere Dinge im Leben anwenden kann. Nämlich, ja, okay, das hat unmöglich gewirkt, aber es ging doch. Und das stimmt, die frühen Bosse sind komplexer, einfach weil man das Spiel noch nicht verstanden hat. Und wie viele Spiele würde ich auch sagen, dass es tendenziell mit der Zeit ein bisschen leichter wird, weil man mehr versteht, worauf es ankommt. Das sind ja Kleinigkeiten auch im Gameplay, aber auch in den Systemen, die man dann lernt. Bei mir war es ja wirklich so, dass ich nichts wusste. Ich habe in meinem Leben kein bisschen, also noch nie Dark Souls 1 gesehen gehabt. Ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Ich habe im Internet nichts gelesen. Und dementsprechend war ganz viel bei mir auch ein Lernen der Systeme noch obendrauf.
Ich meine, es ist ja auch eine Ansammlung von Fehlern, ne? Und durch Fehler lernt man ja. Und ich glaube auch, ich kann heute in Spielen, wie beispielsweise COD Warzone oder Death Stranding oder Dark Souls, kann ich irgendwann richtige Entscheidungen treffen, weil ich ja zuvor Millionen falsche Entscheidungen getroffen habe. Weiterhin werden hier Fallen genannt und das fand ich der interessanteste Punkt und damit setzen sich auch meisten Leute in Reddit auseinander und das sagte tatsächlich auch der Trophy Hunter Jakus Janek, der mich ja auch mal besucht hat. Die häufigste Ursache für Scheitern sind Spielerfehler. Kannst du die drei häufigsten Ursachen nennen?
Nee, gar nicht. Also Spielerfehler, klar. Ich meine, am Ende des Tages ist ja jeder tot ein Spielerfehler. Oder? Wenn man das jetzt aufdröselt, wenn man in einem Spiel verliert, hat man ja, wenn es ein faires Spiel ist, immer Fehler gemacht.
Aber die Ursache, also ich meine, was man in dem konkreten Moment falsch gemacht hat.
Zu offensiv gespielt ist, glaube
ich, korrekt,
ungeduldig. Ja, ist ein Dark Souls mit genannt. Sicherheit, ja, ein ganz großes Thema. Irgendwo runtergefallen. Also Unachtsamkeit könnte ich mir tatsächlich auch noch vorstellen. Aber dann hört es auf mit meinem Latein.
Das ist ein sehr interessanter Reddit-Beitrag, den ich hier entdeckt habe. Und der Titel lautete Gier, Ungeduld, Backrolling. Ursache für 95% meiner Tode
ganz
in Dark Souls.
Toller Punkt, ja. Und das war die Hölle auch am Anfang. Oder also bei mir kommt eine lustige Anekdote. Ich habe mit so Spielen gar keine Erfahrung. Und bei mir kommt noch erschwerend hinzu, dass ich die ersten 17 Stunden des Spiels die Gegner nicht, wie sagt man, eingeloggt habe, getriggert habe.
Das heißt, Auto-Aim oder du hast sie nicht anvisiert, genau.
Ich habe sie nicht anvisiert. Das heißt, ich habe die ganze Zeit freigespielt. Das bedeutet, wenn ich mich vom Gegner weg entfernt habe, konnte ich nicht blocken, weil ich ihm den Rücken zugedreht habe und so weiter. Ne? Und so habe ich die ersten 17 Stunden gespielt, bis ich kapiert habe, dass das geht und dass das Sinn macht. Das war alles komplett naiv und dumm. Und eine ganz wichtige Erkenntnis tatsächlich, da wären wir jetzt bei der Backroll, die ich im Laufe des Spiels gewonnen habe, ist, dass man dort ja anti-intuitiv handeln muss. Nämlich, man würde sich immer von dem Gegner, der einen angreift, wegrollen. Aber in Dark Souls ist eigentlich die Lösung oder der Weg zum Erfolg, sich auf den Gegner zuzurollen. Ja, also in den Körper reinzurollen, um dann nach seiner Attacke direkt Schaden machen zu können. Und bis ich das verstanden habe, also das war mit Sicherheit ein sehr guter Punkt. Ja, es war mit Sicherheit was, weshalb ich sehr oft gestorben bin.
Und du hattest es schon erwähnt, die vierte Ursache, nämlich jemand hat ihm drauf geantwortet und nachdem du ein Profi im Spiel geworden bist und diese drei Dinge gelernt hast, ne, weder ungeduldig zu sein, noch gierig zu sein, noch backzurollen, dann werden 95% der Todesfälle durch Stürze von der Kante verursacht.
Ja, oder weil man trotz besseren Wissens wieder ungeduldig wird. Das ist ja auch, ne? Man kann es ja wissen, aber es ist trotzdem manchmal schwierig, über Stunden eine Geduld aufrechtzuerhalten. Und irgendwann denkt man vielleicht auch, man ist gut genug, jetzt ist die Rüstung gut genug und jetzt schafft man es auch so und dann zahlt man doch wieder Lehrgeld, das man eigentlich schon mal bezahlt hat.
Das war für mich so einer der ersten Erfahrungen auch in League of Legends. Vor allem, wenn man das irgendwie mit Freunden oder mit Bekannten spielt, dann haben ja manche Leute so ein, die schalten sofort in so einen Coaching-Modus. Ne? Die fangen dann an, das ganze Spiel zu coachen. Und mir wurde mal gesagt, das Erste, was du machen solltest, ist nicht zu sterben. Und dann kannst du dich ums Töten von anderen Leuten kümmern. Also von anderen Charakteren. Und das ist immer so, selbst wenn die Energieleiste gering ist, und das wirst du wahrscheinlich auch in Dark Souls wieder erkennen, das heißt nicht viel. Also ja, ein Schlag reicht aus, um diesen Gegner zu erwischen, aber vielleicht hat der Attacken drauf, womit er dich auch one-shottet. Und das ist immer dieses Ausharren, ne? Dieses Überlegen, wann kommt jetzt der finale Schlag, wann gehe ich vollkommen in die Offensive, wann kann ich all-in gehen.
Aber ich merke auch ganz stark den Impuls bei mir, und ich glaube, da spreche ich für viele, wenn der Balken des Gegners klein ist, spiele ich auf einmal offensiver. Und das ist ja genau, wie du sagst, das ist schon wieder so ein riesiger Fehler, dass man dann denkt, okay, jetzt nur noch einen Schlag, jetzt schnell reinrennen und dann zack, hat er wieder den ganzen Lebensbalken, weil man wieder hinlaufen muss und er wieder neu da ist. Ja. Aber das sind so diese, ja, vielleicht auch interessanten Entscheidungen, die man im Spiel immer wieder treffen muss, die eben auch durch den Schwierigkeitsgrad kommen, die damit einhergehen. Dass man fokussiert bleiben muss und dass man im Spiel ist. Und das hilft am Ende, finde ich, auch dem immersiven Gefühl, weil abschalten geht ja nicht in Dark Souls. Es ist was, ist nichts, wo ich jetzt auf einem anderen Bildschirm Mahjong spiele nebendran, sondern ich muss irgendwie da sein. Und das finde ich daran faszinierend.
Das finde ich ja auch interessant, denn man kann so viel an diesem Spiel loben. Du hattest auch.
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Auch einen sehr interessanten Kritikpunkt in deinem Video gehabt, den ich auch sehe, weil ich ihn letztendlich nicht verstehe, weil jedes Mal, wenn man einen Boss an einem scheitert, dann muss man den gesamten Weg wieder dorthin laufen. Das hat sich in den aktuellen Teilen geändert. Also in Elden Ring haben wir einen Save Point davor. Und ein anderer Dark Souls-Spieler, mit dem ich mal gesprochen habe, hier einem Experten auf YouTube, der meinte, das gehört auch als Designentscheidung dazu. Und ich bin mal gespannt, wie du darauf reagierst. Er meinte, das ist so quasi eine, in Anführungszeichen, eine Bestrafung. Das ist eine Sache. Das ist quasi das, was du mit einberechnen musst, dass wenn du scheiterst, dann musst du diesen Weg nochmal neu laufen. Und dieser Weg soll dich davon abhalten, impulsiv zu handeln. Das heißt, wenn du gerade wütend bist, also gerade weil du verloren hast, dann beruhigst du dich auf diesem Weg wieder dorthin. Kannst du die in seinen Entscheidungen jetzt anders bewerten?
Nee, ich würde ihm sogar zustimmen. Also ich finde es nicht an jeder Stelle schlecht, dass es den Weg gibt. Und ich verstehe auch total die Game-Design-Entscheidung, die man da getroffen hat. Also es sind mehrere, die da Sinn machen. Also die Bestrafung weiß ich nicht. Will ich in einem Spiel bestraft werden? Im klassischen Sinne? Ich glaube nicht. Was ich aber daran sehr interessant finde, ist, dass der Weg sich ja im Grunde an den Boss anschließt. Also das gehört untrennbar zusammen, weil du startest von deinem Leuchtfeuer und hast, keine Ahnung, 5 oder 10 Heiltränke. Und das bedeutet, oder du willst natürlich mit so vielen Heiltränken wie möglich beim Boss ankommen. Das bedeutet auch hier wieder, du musst auf dem Weg schon sehr aufmerksam sein. Du darfst keine Fehler machen. Und der Weg entscheidet letztlich, mit wie viel Energie und wie viel Heiltränken du beim Boss ankommst, was den Weg per se erstmal interessant macht, finde ich. Richtig genervt war ich von den Wegen, wo ich das Gefühl habe, auf den Wegen ist nichts. Also, wo dieses Element, dass ich jetzt noch kleinere Gegner irgendwie aufmerksam bekämpfen muss, weggefallen ist. Da gab es etliche Momente. Das bekannteste jetzt, was ich im Video angesprochen habe, war Anor Londo, wo man dann halt wirklich super lang geradeaus gelaufen ist und es ist nichts passiert. Dann haben aber auch Leute geschrieben, ja, du hast ein Leuchtfeuer übersehen in der Nähe, was ja auch wieder in dem Spiel passieren kann. Aber es gab auch eine andere Stelle, da musste man ewig durch einen Sumpf laufen zum Endgegner. Und der Weg war trivial. Und im Sumpf ist man halb so schnell gelaufen, na, wie auf dem normalen Boden. Und man ist dann jedes Mal dahin gestapft. Und das fand ich dann irgendwann nur noch ermüdend. Und das fand ich, also weiß nicht. Also es ist eine Entscheidung, die ich nicht verstanden habe. Wobei ich jetzt wiederum verstehe, dass man ja eben dieses Impulsive dadurch verhindern kann, dass man keine Leuchtfeuer direkt vor dem Boss macht. Das ist wieder eine Entscheidung, verstehe ich. Aber so die Balance wurde nicht an jeder Stelle gefunden. Und ich bin mir sehr sicher, und das hast du jetzt auch schon angedeutet, dass das mit dem ja, Pioniertum von Dark Souls 1 zu tun hat. Ne? Demon's Souls, klar, gab es auch schon. Aber dass sich das im Laufe der Formel, die ja neu war, rauswachsen wird. Und ich bin sehr gespannt zu sehen, wie Dark Souls 2 und 3 das dann gelöst haben. Und ich bin mir, wie gesagt, sehr sicher, dass das zugänglicher wird.
Und gleichzeitig From Software sich weigert, einen Easy-Modus einzubauen, während ironischerweise alle Souls-Likes das mittlerweile doch tun. Tatsächlich Lies of P, was ja so, auch so richtig eher in die Richtung von Bloodborne geht, die haben jetzt im Nachfeld noch einen Easy-Modus nachgepatcht. Und ich bin weiterhin der Meinung, man zerstört an diesem Spiel nichts. Nichtsdestotrotz, hätte man ihn damals schon drin gehabt, dann hätte dieses Spiel niemals seinen Ruf aufbauen können. Aber der Ruf ist nun da und ich finde ihn auch unzerstörbar.
Ja, und ich bin auch tatsächlich ein Gegner, hatten wir schon mal, glaube ich, beim letzten Mal. Ich bin auch ein Gegner vom Easy Mode, weil ich das eher so sehe, dass die Leute, die das gemacht haben, eine sehr klare Vision von ihrem Werk haben. Jetzt mal von der Künstlerperspektive aus. Und wenn sie sagen, das Spiel gibt nur so wieder, was wir uns denken, dann finde ich es legitim, aus Künstlersicht das so zu machen. Ne? Das ist, ich weiß nicht, wenn man jemand ein Bild malt, würde man auch nicht sagen, ah, kannst du es für mich nochmal mit blauem Hintergrund machen, weil rot gefällt mir nicht. Und wenn man es aus der künstlerischen Perspektive betrachtet, finde ich das sogar angenehm konsequent. Und ich würde mir so eine Konsequenz in der Gaming-Branche im High-Budget-Gebiet sogar öfter mal wünschen, auch wenn es mir vielleicht mal vor den Kopf stößt und Spiele für mich unspielbar macht. Aber ich finde es eher spannend tatsächlich und sogar richtig.
Finde ich interessant, ne? Weil klar, andere Spiele haben auch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, wo dann meiner Meinung nach die künstlerische Vision nicht flöten geht, aber hätten so viele Tagebucheinträge, wären sie entstanden, wenn das Spiel über den Easy-Modus verfügt hätte. Und es ist auch, wie gesagt, es ist mal Konsequenz, ne? Und es ist eine Erfahrung, die auch vielleicht auch komplett verloren geht auf einem einfachen Schwierigkeitsgrad. Ich würde sagen, auf einem einfachen Schwierigkeitsgrad würde man in Dark Souls vielleicht noch das Environmental Storytelling mitnehmen, aber man würde nicht dieselbe Beziehung zu dieser Welt aufbauen. Wir hatten jetzt hier unterschiedliche Phasen schon ermittelt, weil ich finde es auch interessant, diesen Tagebucheinträgen immer zu lesen, dass die Leute am Anfang sagen, übrigens, ich fasse euch jetzt mal zusammen, was ich alles über dieses Spiel gehört habe, die Geschichten, der Ruf, ne, man geht mit dieser Angst hinein, das hattest du jetzt auch gezeigt, ne, im Tutorial hattest du dann plötzlich, warst du so ein bisschen, hör, das ist doch eigentlich ganz einfach und so. Man hat das erste Scheitern, man hat die ersten Learnings und dann hast du natürlich diese Gebiete zwischen Bossen und die Bosse selber, ne, und du erweiterst dein Fähigkeitenrepertoire und wie du auch schon in deinem Video gesagt hast, manchmal in Fähigkeit entdeckst du auch erst, wenn du sie auch unbedingt brauchst, wenn du hier nicht weiterkommst. Und ja, da wollte ich dich fragen, du hast in diesem Spiel ja immer mal wieder, und ich weiß nicht, ob es der Fachbegriff dafür ist, diese Death Circle, diese Momente, wo man wirklich nicht weiterkommt und auch so an die 30 bis 50 Mal stirbt. Erinnerst du dich noch an den Death Circle, bei dem du dir sagtest, wenn ich das jetzt nicht zeitnah schaffe, dann werde ich dieses Spiel auch definitiv beenden?
Nee, also es gab auf jeden Fall die Circle, wo ich dachte, boah, da habe ich, es macht gerade keinen Spaß mehr. Aber ich hatte in mir diesen ganz starken Willen und ich glaube, das ist ein Wille, der tatsächlich durch den Content kommt. Also ich habe bei mir auf dem Kanal den Anspruch, ich bespreche Spiele, die ich durchgespielt habe. So. Und ich hatte in mir einfach diesen eisernen Willen, ich ziehe das Ding durch. Also da gab es für mich kein Wenn und Aber. Aber jetzt gibt es doch ein Aber hier an dieser Stelle. Nämlich, ich glaube, wenn ich es privat gespielt hätte, hätte es mich verloren an manchen Stellen. An Anor Londo, wo ich irgendwie so weit laufen musste. Dann gibt es so ein Level, Katakomben der Riesen heißt das auf Deutsch. Das ist komplett im Dunkeln. Und da ist dann die Schwierigkeit nicht mehr, dass man irgendwie cool ausweicht und kämpft, sondern die Schwierigkeit besteht darin, überhaupt was zu sehen, zum Beispiel. Und das ist eine Art von Herausforderung, die hat bei mir dann gar nichts mehr mit Spaß zu tun gehabt. Fand ich einfach langweilig und öde und trotzdem frustrierend. Das wäre wahrscheinlich der Moment gewesen, wo ich dann aufgehört hatte. Aber auch hier wieder, ne, durch diesen inneren Zwang habe ich es dann geschafft. Und danach war ich natürlich wieder froh, dass ich es gemacht habe. Und habe ich mich auch irgendwie cool und belohnt gefühlt, ja. Aber privat hätte es mich wahrscheinlich verloren, ja.
Liebe Zuhörende, nehmt das als Lob für euch mit, denn wenn ihr nicht wärt, dann hätte es Matze nicht geschafft. Also ihr habt ihm da den Rücken gestärkt.
Ja, irgendwie schon.
Dein Meta-Dark Souls-Game. Und ich finde es interessant, und das haben Death Stranding, werden wir gleich drüber sprechen, und Dark Souls nämlich gemeinsam. Es ist ja auch, wenn wir einsam dort sind, ist sich dieses Spiel ja dessen bewusst, dass es alle Menschen das gleichzeitig spielen, wenn man sich gegenseitig nicht unbedingt helfen kann. Klar, man kann ja auch im PvP gegeneinander kämpfen, aber es gibt ja auch diese ganzen Nachrichten und diese ganzen mutmachenden Worte, wie beispielsweise auch Praise the Sun. Gab es Nachrichten, die dich quasi auch motiviert haben, die dich bestärkt haben? Oder bestand deine Herzensflamme wirklich nur daraus, ich muss dieses YouTube-Video machen? Oder hat dir auch irgendein anderer Spieler irgendwie durch eine Nachricht helfen können?
Absolut. Also, man ist ja normalerweise am Netz, also ich war online, als ich gespielt habe, und das bedeutet automatisch, dass man gewisse Nachrichten auf dem Boden sieht und dass man ab und zu, ja, transparente, geisterhafte Körper durch die Welt rennen sieht, die offensichtlich, wahrscheinlich auch in Echtzeit, weiß ich jetzt nicht, andere Spieler sind. Und ich fand das auf der Gefühlsebene, jetzt weniger klare Worte in der Nachricht motivierend, aber auf der Gefühlsebene fand ich sehr motivierend, in diesen Momenten einfach zu wissen, ja, manche machen gerade dasselbe. Man sitzt in einem Boot, auch wenn man sich eigentlich nicht sieht, sondern hier nur so ein Schatten vorbeirennt, hat es in diesem sehr einsamen Spiel, wie ich finde, dessen Schwere ja nicht nur durch den Schwierigkeitsgrad kommt, sondern auch durch die Stimmung, hat es ein bisschen was von der Deprimiertheit genommen, die schon auch im Laufe des Spiels an mir genagt hat. Also ich finde, Dark Souls ist schon deprimierend, wenn man anfällig ist für sowas. Ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der gerne Horrorspiele spielt. Also ist schon was, wo ich auch gerne ein bisschen mehr rein möchte. Aber ich bin für so Stimmungen, ich greife die irgendwie auf. Und es hat sich bei mir über die 2 Wochen dann auch im Alltag bemerkbar gemacht. Also ich habe wirklich gemerkt, oh, mir geht es ein bisschen schlechter. Das hat mich mitgenommen, das Spiel. Und also es war bei mir das Gegenteil von dem Depression geheilt oder was es da für Videos auf YouTube gibt. Und diese Schatten waren auf jeden Fall da eine willkommene Aufmunterung.
Ich glaube, das ist ja interessant, ne? Weil ich finde auch Dark Souls macht Depressionen irgendwie zugänglich. Es gibt ja unterschiedliche Spiele, die das zugänglich machen, weil es für Menschen schwierig nachzuvollziehen ist, die das nicht haben. Und ich glaube auch gerade Menschen, die Depressionen haben, die können aber auch in diesem Spiel sich dem natürlich mit dem auseinandersetzen, während Menschen, die nicht über Depressionen verfügen, sich natürlich dann auch damit auseinandersetzen können und dadurch auch runtergezogen werden können. Persönlich spiele am liebsten in eher unangenehmen Atmosphären, weil ich dann mich dagegen irgendwie wappnen muss, ne? Dass ich mich dann quasi für mich einstelle. Muss. Wenn ich jetzt so ein happy, gute Laune-Spiel spiele, weiß ich nicht, Super Mario, Ratchet & Clank, das ist ja hin und wieder auch manchmal gut, das ist für mich aber auch irgendwie so anbiedernd, da fühle ich mich irgendwie so bevormundet, als würde man mir irgendwas verschweigen, weil draußen es irgendwie anderweitig zugeht. Und ich finde solche Spiele irgendwie auch irgendwie ehrlich, irgendwie fassbar, ne?
Aber wie sieht's dann bei dir mit dem Mittelweg aus? Es ist jetzt so eine dunkle Atmosphäre, die mich da auch vor allem runtergezogen hat, aber wie sieht's bei dir aus, wenn Gewalt in den Tropen in dem Spiel vorkommt? Da wären wir wieder bei Far Cry. Wie siehst du das?
Das ist eine total interessante Frage. Und da würde ich nicht mal Far Cry in den Raum werfen, sondern Dead Island, weil Dead Island ein interessantes Feld aufmacht, dass du nämlich Zombie-Apokalypsen an eher ungewöhnlichen Orten hast, wie beispielsweise in Hollywood oder am Strand. Und ich finde, das ist auch eine super interessante. Also, ja. Richtig, ich mag keine anbiedernden Atmosphären à la Super Mario, ich mag super düstere Atmosphären oder ich mag Atmosphären, die gegeneinander kämpfen. Also wo du quasi Humor und Horror beides miteinander kombiniert hast. Und das ist irgendwie so ein Element, das immer wieder in das andere überschwappt und du nie richtig sagen kannst, was ist das jetzt eigentlich? Ne?
Und das ist bei Dead Island der Fall, oder?
Ja,
dass
definitiv.
Dass das so sich
definitiv
miteinander verbindet und irgendwie auch fast einen Comedy-Charakter bisweilen besitzt. Kann man das sagen?
Ja, richtig. Und das würde ich dir vor allem auch bei Dead Island 2, gerade wenn du dann nämlich in irgendwelchen Filmsets bist, ne, und in diesen Filmsets ist bestimmt auch mal irgendwelche Zombie-Filme gedreht worden, aber das ist jetzt ein Zombie-Film, der in einem Filmset, also das Filmset ist im Zombie-Film und nicht umgekehrt, ne, und das ist, boah, und das finde ich auch total interessant, wenn sie dann quasi auch so ein komplett zerstörtes Hotelzimmer mit Leichen zeigen und das hat gewissermaßen auch wieder irgendwie eine Ästhetik, weil es auch, das ist super weird. Es ist super weird. Das gleiche hast du bei Last of Us, wenn du diese Pflanzen hast, die diese kompletten Ruinen durchwachsen und gleichzeitig denkst du so, scheiße, die Welt ist am Abgrund und irgendwie hat es eine gewisse Schönheit. Und das finde ich auch bei Dark Souls, das ist ja kein Spiel, das nur hässlich ist. Und du kannst natürlich auch, wenn du so ein Lagerfeuer hast, dann hast du für einen kurzen Moment wieder Schönheit, ne? Und du denkst dir so, ah, das behalte ich jetzt, das gehört mir und das werde ich nicht mehr hergeben.
Ja, ich antworte gleich darauf, aber ich habe jetzt noch eine Out-of-Context-Frage an dich. Und zwar, du so als Survival-Horror-Fachmann, was würdest du mir als jemand, der noch nie so ein Spiel gespielt hat, empfehlen als Einstieg? Vielleicht wäre das mal was dann für den Kanal, weil ich würde gerne mal eins ausprobieren.
Das ist ja auch, ich werde dir sofort darauf antworten, aber dem schalte ich gerne eine Sache vor. Alle Menschen oder alle Spielenden müssen sich ja fragen, wann spielen sie in ihrem Leben mal Dark Souls? Weil man wird ja davon zugequatscht und irgendwann muss man es ja machen. Und das Gleiche gilt ja auch für Survival-Horror. Und das finde ich ja immer interessant, weil immer sagen die Leute, nein, ich spiele keine Dark Souls-Spiele, sie sind mir zu schwer. Oder ich spiele keine Horrorspiele, sie sind mir zu unheimlich. Und ich soll dir ein Horrorspiel empfehlen, dass du, mit dem du Es gibt immer diese, glaube ich, diese Feuertaufe. Und ich glaube, das hast du mit Dark Souls auch erlebt. Und ich glaube, ab jetzt wirst du auch alle Dark Souls-Spiele irgendwie leichter angehen. Und das Gleiche hatte ich mal mit Horror gehabt. Ich brauchte dieses eine Horrorspiel, das mir den Zahn gezogen hat. Ne? Mhm. Und ich glaube, ich würde dir dann Obscure empfehlen. Okay. Ist ein Resident Evil-Klon, sagt man. Ich finde es Er wirkt wie Resident Evil und du spielst eine Schülergruppe an einer Schule, dessen Direktoren die Schüler für Experimente nutzen. Und du musst dich die gesamte Nacht in dieser Schule aufhalten und gegen das kämpfen, was aus diesen entführten Leuten geworden ist. Und ich finde, das ist noch nicht die volle Breitseite. Und wenn du damit Spaß hast, man kann es sogar zu zweit spielen tatsächlich, über Steam, online tatsächlich. Mhm. Es müssen zwei Personen besitzen, also es geht über Remote. Und das wäre ein guter Einstieg.
Okay, interessant, dass du jetzt keinen der Klassiker genannt hast.
Ich habe dir das Spiel genannt, mit dem ich reingekommen bin.
Ja, interessant. Hab's mir gerade auf Steam angeschaut. Sieht erstmal sehr klassisch aus. Könnte auch ein Resident Evil sein, rein von den Screenshots, die ich mir jetzt angeguckt habe.
Ich mache dir ein Angebot, das du nicht annehmen musst, aber wenn du Lust hast, das zusammenzuspielen, können wir das gerne machen.
Okay, das klingt lustig. Also wenn ich das mal spiel, komme, ja, meine ich jetzt gar nicht unernst, kann aber noch ein bisschen dauern.
Kein Ding, kein Ding.
Genau, aber genau, Leuchtfeuer. Ja, wobei, also du hast recht, es gibt diese schönen Orte. Ja, schön ist auch schon wieder so viel gesagt, ne? Die sind in zerfallenen Häusern. Eigentlich das Schöne daran, dass man nicht angegriffen wird. Der Ort an sich ist jetzt meistens nicht so schön. Wobei natürlich vom Feuerbandschrein oder vom Firelink-Schrein eine gewisse Faszination ausgeht. Aber die Faszination kommt vor allem durch die Musik, finde ich. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber ich finde, das ist der einzige Ort in der Welt, wo die Sounduntermalung einen Hauch Optimismus verstreut und dadurch gewinnt das so sehr an Gewicht, fällt es so sehr auf, wie es in anderen Spielen, wo die ganze Zeit gute Laune Musik ist, mehr oder weniger melancholisch ist es trotzdem, gar nicht auffallen würde. Und daher war der für mich so der Ort, zu dem ich immer wieder gerne gekommen bin. Gar nicht, weil er der Knotenpunkt des Spiels ist, von dem man in alle anderen Gegenden laufen kann, sondern eigentlich alleine wegen der Musik. Aber, und dann wären wir dann wieder bei der Zugänglichkeit oder der nicht vorhandenen Zugänglichkeit des Spiels. Ich hatte da später kein Feuer mehr, weil ich anscheinend irgendeine Person übersehen habe, also eine Feuerhüterin oder so, die man bräuchte, um das Feuer am Laufen zu halten. Und das heißt, im letzten Drittel des Spiels hatte ich da einfach kein Feuer mehr, was den Ort für mich natürlich wieder ein bisschen gekillt hat, weil ich zum Flakons aufladen und so weiter immer woanders hin musste. Und da stellt sich natürlich manchmal ja schon die Frage auch, ob Dark Souls ein bisschen zu streng ist. Ne? Ob man auf dieser Linie zwischen den Leuten was zuzutrauen und die Leute ein bisschen zu schikanieren, manchmal auch so auf die Schikane-Ebene abdriftet.
Erste Frage, wenn du später kein Leuchtfeuer mehr hast, dann müsstest du ja eigentlich mittlerweile in dir genügend Feuer haben, als dass du das durchstehen müsstest. Und das war wieder so ein typischer Dark Souls, jetzt reiß dich zusammen Spruch gewesen, deswegen bitte ignoriere ihn gleichzeitig wieder. Punkt 2, den ich gerade vergessen habe.
Das kryptischen Willen oder das Unerklärte, ne? Oder natürlich kann man auch sagen, vielleicht lebt das Spiel einfach davon, dass man sich mit anderen austauscht. Ne? Vielleicht ist das Spiel dazu designed, so designed, dass die Leute ins Internet gezwungen werden, um zu schauen, was andere schreiben. Und das habe ich halt nicht gemacht. Vielleicht gehört das zum Erleben, zum vollen, glücklichen Erleben dazu. Hätte mir vielleicht an vielen Stellen was erspart, was mich auch genervt hat.
Und das ist ein wichtiger Punkt, gerade bei beispielsweise bei Death Stranding. Das ist auch ein Spiel, das du einsam spielst. Du spielst auch in einer grausamen Welt und du hast eine sehr sinnlose Aufgabe. Und die erscheint dir auch irgendwie, also so, du trägst halt Pakete aus. Und ich glaube, das haben viele Leute nicht verstanden. Und wenn man das mal wirklich spielt, merkt man, das ist eine physische Erfahrung, weil du auch im Controller spürst, wie das Gewicht dieser Pakete sich auf deinem Körper verlagert. Und jedes Mal, wenn du eine Ebene vor dir siehst, denkst du dir so, ja, schön und gut, aber schlepp mal 200 Kilo da drüber. Vor allem, wenn da Kanten sind oder so, oder habe ich genügend Mittel? Und du hast halt immer diesen ständigen Twist zwischen, das werde ich schaffen oder nein, jetzt ist alles vorbei und ich muss alles hier zurücklassen. Und da ist es interessant, ähnlich wie in Dark Souls, weil man sich da ja Nachrichten hinterlassen kann, so ist es in Death Stranding, dass du in die Umwelt investieren kannst. Das heißt, du kannst eine Brücke bauen und die erscheint aber auch bei anderen Leuten und vielleicht erscheint sie unfertig bei anderen Leuten und jemand anders baut sie fertig und dann erscheint sie auch bei dir fertig. Das heißt, wenn ich mir die Mühe mache, eine Autobahn mitten durch diese Postapokalypse zu bauen, dann profitieren alle davon, plus jeder, der diese Autobahn findet, kann sie quasi liken, während Likes nämlich in dieser Welt Geld ist und auch das kriegst du dann auch dafür, das heißt, etwas für die Gemeinde zu tun, das lohnt sich letztendlich auch für dich.
Ah, okay, das ist interessant, aber die Straße, die du dann baust du die dann auch für dich? Also bringt er dich im Spiel dann auch noch weiter oder ist die dann nur für die Nachwelt mehr? Oder
nein, sie ist für alle und du kriegst gleichzeitig ja auch Sachen von anderen. Das ist in einer guten Balance gehalten. Du kriegst nicht zu viel, nicht, dass es plötzlich viel zu einfach ist, aber immer wieder stolperst du über Dinge, die jemand anders für dich quasi hinterlassen hat. Und auch das ist wieder dieses Gefühl von, wir müssen hier gemeinsam durch und auch vielleicht nehme ich mir jetzt nochmal 2 Stunden die Zeit, diese blöde Autobahn fertigzustellen und ich habe tatsächlich am Ende des Spiels immer noch da like-technisch von profitiert, wenn ich schlafen gegangen bin und am nächsten Tag wiedergekommen bin, habe ich wieder 200 Likes bekommen, weil Leute meine Straße befahren haben.
Okay. Und gibt es dafür in-game eine Erklärung, wie das zur Währung wird?
Ja, also das wird, die Likes sind sowieso schon Währung. Es wird nicht in-game erklärt, dass du Kontakt zu, beziehungsweise doch, es wird in-game erklärt, dass du Kontakt zu anderen Leuten dieses Unternehmens hast, weil ihr alle Paketboten seid. Das wird an sich schon erklärt. Dass das nur Silhouetten sind und dass du nie mit denen reden kannst, das ist natürlich Spielmechanik nicht möglich. Das wird lore-technisch nicht erklärt, aber ihr seid halt alle Teil eines großen Unternehmens. Und ich denke mal, ist man in Dark Souls halt eben auch, man ist Teil wir sind alle Dark Souls, wir sind alle dunkle Seelen, die hier ausgehöhlt werden und darum kämpfen, dass sie Hoffnung in sich behalten.
Ja, das klingt auch so, ich habe Death Stranding nicht gespielt, aber das klingt ein bisschen so, als hätten die Spiele viele Gemeinsamkeiten, ne, wie du ja auch schon sagtest. Also zum einen das Gefühl von Einsamkeit, zum anderen aber wahrscheinlich auch den hohen Schwierigkeitsgrad, oder?
Ist ja,
das?
Ja,
definitiv. Das, genau, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Das finde ich ja auch interessant. Man hat ja den Schwierigkeitsgrad, da geht ja damit einher, dass man Pakete nicht fallen lässt, sondern gut balanciert läuft, oder?
Gut balanciert läuft, du musst die Pakete überhaupt hinbringen. Wenn du plötzlich in einem Klippengebiet bist, musst du gucken, wie du hier durchkommst. Also selber lebendig plus die ganze Ware, weil wenn die kaputt geht, dann kannst du es dir eigentlich sparen. Du hast Monster, du hast Plünderer unterwegs, du hast Wetter, du hast, dass du deine Schuhe dir wund läufst und so. Du musst jedes Mal, wenn du deine Basis verlässt, musst du gucken, habe ich genügend dabei, um diese Strecke hinter mich zu bringen? Und wenn du weißt, okay, das sind jetzt nicht 4 Kilometer, es sind 8 Kilometer eines Gebietes, das ich nicht kenne, dann wirst du so oder so falsch liegen.
Interessant. Und ich glaube, was beide Spiele auch noch verbindet, ist ja, sind beide kryptisch. Ja. Und das verstärkt vielleicht auch ein bisschen die Einsamkeit, dass man eigentlich gar nicht genau weiß, wofür man das alles tut.
Das wird permanent hinterfragt und das war für mich halt auch gerade 2019 eine Offenbarung für mich. Dieses Spiel hat mir nicht Spaß gemacht, es wollte etwas anderes machen. Es war dieser Matrix-Neo-Moment, wo ich aus meiner Kapsel erwache und merke, ich habe früher immer nur gedaddelt, diese Spiele wollten immer Anbietern sein und mir gefälligst Spaß machen und mich irgendwie eskapieren lassen und ich bin ein großer Held und so ein Scheiß. Aber hier war ich tatsächlich mal ein Amazon-DHL-Bote in der Postapokalypse und wenn es mich nicht gäbe, dann würde die Menschheit untergehen und kein Mensch möchte meinen Job machen.
Ja, ja. Aber es funktioniert halt eben auch. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen hochgestochen, dass das junge Medium-Videospiele so langsam in eine neue Phase übergeht, wo man halt eben von diesen Heldengeschichten und allem drum und dran alles schon mehr oder weniger mal gesehen hat. Und jetzt ist vielleicht gerade Platz für diesen Arthouse-Stil, ja, den es so im Videospielbereich ja eigentlich nur im Indie-Bereich gibt. Aber dieses AAA-Arthouse, habe ich das Gefühl, könnte in den nächsten Jahren ein bisschen breiter gefächert werden durch so Projekte, die am Ende ja auch erfolgreich waren. Wobei Dark Souls natürlich auch schon noch sehr viel Gameplay hat, aber Death Stranding ist ja auch, ich möchte sagen, vom Gameplay her Arthouse, nicht nur von der Erzählung. Und das finde ich super spannend, dass das auch ein Publikum gefunden hat. Und das finde ich auch wieder ermutigend, ja, als Mensch, der oft über das Medium auch schimpft, also über das High-Budget-Medium vor allem, ja, über die großen Firmen, weil sie immer wieder das gleiche Spiel machen und sich nichts trauen und dass dann irgendein Paketlieferservice-Simulator Erfolg haben kann. Klar, auch wegen einer sehr bekannten Person dahinter und dadurch aufkommender Hype, aber das Medium ist halt einfach vielfältiger, als wir denken und es werden noch viele Sachen erscheinen, von denen wir jetzt noch gar nicht wissen, dass wir sie brauchen und wir werden geflasht sein. Das ist geil.
Und das hat mir 2019 echt viel Hoffnung gegeben und gleichzeitig mir auch alles andere madig gemacht, weil ich mich dann in Spielen nicht ernst genommen gefühlt habe. Lustigerweise habe ich erst Dark Souls gespielt, nachdem ich Death Stranding gespielt habe. Also Death Stranding würde ich euch empfehlen, wenn ihr euch Dark Souls immer noch zu schwer ist. Und ich sage nicht, dass es einen Easy-Modus braucht. Ich sage nur, man kann vielleicht gewisse Treppenstufen etwas vereinfachen. Dann ist die Erfahrung immer noch dieselbe. Spielt mal den Easy-Modus von Berserker The First Kazan. Das ist jetzt so ein JRPG-artiges Souls-like. Und wenn ihr den Easy-Modus daran spielt, werdet ihr merken, das Wort Easy ist hier misszuverstehen. Das Spiel ist keineswegs einfacher. Es ist ein Ticken zugänglicher, aber nicht einfacher. Ihr werdet immer noch voll aufs Fressbrett bekommen. Ich möchte eine Sache hinzufügen, die ich eben vergessen habe, die du mich jetzt wieder erinnert hast, der Einsatz von Musik. Das ist interessant, weil das ist an sich ein Element, das aus Resident Evil stammt, also auch schon 1996, denn in allen Safe-Rooms, in denen du speichern kannst, ertönt Musik. Und das ist der einzige Einsatz von positiver Musik, wenn du an sich nur umgeben bist von, ne, also von den dunkelsten Klängen überhaupt. Und das ist so eine Wohltat. Und auch das hast du in unterschiedlichen Spielen, beispielsweise Evil Within. Du kannst in Evil Within, das auch in der Horrorwelt spielt, da kannst du durch Spiegel in einen sicheren Raum gelangen. Und diese Spiegel geben von weitem schon, die spielen Claire de la Lune auf dem Klavier. Und wenn du auch nur einen Ton von weitem hörst, denkst du so, komm, die letzten Meter packst du noch, du musst nur diesen scheiß Spiegel und dann bist du erstmal wieder safe. Diese Musik und diese Nachrichten, das geben einem doch ganz ein tolles Gefühl, durchzuhalten und dir Kraft zu geben und dich nicht von dieser Negativität oder deinem Scheitern einnehmen zu lassen.
Ja, absolut. Und das überträgt sich bei Dark Souls aber dann sogar noch auf einzelne Geräusche, ne? Dadurch, dass so wenig Dur-Töne irgendwie existieren und alles immer so eigentlich atmosphärisch ist. Man hört ja meistens nur die Schritte und vielleicht so das Geräusch von pfeifendem Wind oder sowas in der Art. Manchmal sind es sogar nur so einzelne Geräusche, wenn man ein Leuchtfeuer anklickt, die schon irgendwie mehr Leben in diese Welt bringen. Es muss nicht mal ein ganzer Song sein oder so, ein ganzes Stück. Und es ist dann doch faszinierend, wie diese Kontraste eben wirken können, wenn man sie nur spärlich einsetzt. Und daraus, ja, kreiert man ja auch wieder eine Möglichkeit, wenn du verstehst, was ich meine.
Ich verstehe das voll und ganz. Und die Open World erhält dadurch auch einen Charakter. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich durch so eine Ubisoft-Welt reite, das ist so eine Kulisse, das ist so ein Freizeitpark, der auch wirklich nur darauf ausgelegt ist, mich zu unterhalten. Und in solchen Spielen wie Dark Souls und Death Stranding habe ich das Gefühl, du triffst hier auf eine Natur. Und das, was der Mensch ja auch mit Natur verbindet, wir kennen das jetzt in Städten, dass wir in einen Park gehen oder so. Und das ist ja aber auch eroberte Natur. Das ist auch künstliche Natur. Das ist keine echte Natur. Aber würden wir jetzt beispielsweise, weiß ich nicht, in Alaska ausgesetzt werden, das ist kein Lebensraum für uns direkt, also für die Tiere, die dort leben, die da über Jahrtausende sich angesiedelt haben, gelebt haben, natürlich schon. Aber das finde ich interessant, diesen Kampf, dass du dir diese Natur einverleiben musst, dass du von ihr lernen musst und dass du darin lebensfähig wirst. Und diese Entwicklung, die hast du in vielen Open-World-Spielen halt nicht. Das sind halt eben nur Freizeitparks, das sind leere Hülsen.
Ja, also in die Welt von Dark Souls kommt man als Wurm. Man ist jetzt richtig in irgendeiner Welt, in irgendeinem Kosmos, in dem man nichts zählt. Und dadurch wird man eben angehalten, seine Komfortzone auch zu verlassen. Und das ist was ich dem Spiel auch sehr hoch anrechne, was ich generell Spielen hoch anrechne. Wenn ich das Gefühl habe, ich komme nicht mit Plan A an jeder Stelle weiter. Wenn ich durch Scheitern eben dazu gezwungen werde, ins Inventar zu gucken, ja, und einfach mal zu schauen, ah, was habe ich denn alles? Was macht denn dieser Stein? Was macht denn dieser goldene Klumpen? Kann ich vielleicht irgendwo bei irgendeinem Schmied irgendwas verbessern? Das Spiel sagt es mir zwar nicht, aber ich könnte es probieren. Und so weiter und so fort. In ganz vielen Spielen habe ich ansonsten das Problem, dass ich halt Loot reinklicke in meine Tasche und ich mache das automatisch und guck schon gar nicht mehr, was es ist, weil ich weiß, ich werde das ganze Zeug niemals brauchen, um in diesem Spiel irgendwann weiterzukommen, weil ich sowieso weiterkommen werde.
Und richtig.
Das ist vielleicht auch was, wo jetzt der erfahrene Spieler aus mir spricht. Ich spiele halt schon länger, Einsteiger werden das anders sehen, aber gerade für Leute, die eben schon viel spielen, ist es heute erfrischend, wenn es diese Momente gibt, wo man auf einmal merkt, oh, okay, jetzt muss ich doch noch mal was Neues probieren und muss vielleicht mal Magie wirken. Etwas, was ich nie mache im Spiel. Ja? Und am Ende des Tages erschließt es ja auch oft Räume, die man eigentlich mag. Man wusste es nur noch nicht. Also man ist ja auch oft aus Bequemlichkeit in seiner Komfortzone, weil man halt schon seit 20 Jahren mit Nahkampf durchkommt. Und wenn dann mal ein Spiel kommt und sagt, hey, benutz doch mal Magie, du musst es eigentlich tun, du musst jetzt kreativ werden, merkt man vielleicht auch erst mal, dass man daran auch Spaß haben kann. Und es eröffnet neue oder öffnet neue Türen für einen.
Ich weiß nicht, ob du die Serie Westworld kennst.
Nee, tatsächlich nicht.
Sehr spannende Serie von Jonathan Nolan, also dem Bruder von Christopher Nolan, die ich dir sehr empfehlen kann. Und ich finde, wenn man Westworld guckt, dann ist das so ein bisschen wie Core Gaming versus Casual Gaming. Denn das ist halt einfach ein Dorf, ein simuliertes Dorf mit Robotern, das eine Wildweststadt darstellen soll. Und das ist ein Freizeitpark, also ähnlich wie Jurassic Park, aber eben mit Robotern, die Cowboys darstellen sollen. Und die Gäste können halt quasi da so ein bisschen roleplayen und können dann halt solche Abenteuergeschichten erleben. Und die können aber von den Robotern nicht umgebracht werden, bis zu einem Punkt, an dem die Roboter sich halt eigenständig machen und dann anfangen, die Gäste zu töten. Und ich würde sagen, dass die Gäste zu töten, das ist Dark Souls und alles zuvor war halt anbiedernde Scheiße. Und das ist halt für mich immer, das mag ich halt nicht, wenn man mir sagt, ich bin der, wenn man Welten designt, wie beispielsweise, weiß ich nicht, irgendwelche Fantasy-Welten, die total düster sind, aber sie sind auch nur deswegen so düster, weil es dann einen Helden gibt, der sie retten muss und ich krieg dann diese Rolle. Dann habe ich wieder das Gefühl, das hat man alles nur für mich gebaut und alles nur für meine Fantasien oder so. Und ich finde das immer viel interessanter, wenn man mich in so einem simulativen Raum aussetzt, in dem ich mich zurechtfinden muss und mich dann auch gleichzeitig kennenlernen muss. Ich denke mal, in Dark Souls hast du nicht nur die Welt von Dark Souls kennengelernt, sondern du hast dich auch quasi als Dark Souls-Spieler kennengelernt. Und das sind Chancen und Möglichkeiten, die dir ein anderes Spiel nicht geben, wo es halt komplett austauschbar ist. Ich bin mal wieder der 0815-Chosen-Wan und habe keinen Charakter.
Ja. Und bei Dark Souls kommt auch noch hinzu, dass man ja selbst ein Untoter ist und diese ganze Welt ist ja besiedelt von diesen Untoten, die dich auch angreifen, die nur noch so einen letzten Rest von Menschlichkeit in sich tragen, aber eigentlich schon komplette Tiere sind, komplett animalisch sind und übelst aussehen. Und Dark Souls gibt einem halt das Gefühl, man könnte das sein. Ne? Also, wenn man jetzt aufhört zu spielen, dann ist man in dieser Welt eigentlich auch ein Untoter. Weil man hat aufgegeben und hat sich dem Schicksal des immer wieder Auferstehens, dieses Zeitalters der Dunkelheit hingegeben. Und ich finde, dieses Sichtbarmachen von dem man eigentlich nur einen Schritt weg ist, nämlich von so einem untoten Dasein, führt auch zu einer Motivation, die mich in dieser Dunkelheit auch, muss ich sagen, angetrieben hat. Also ich fand das auch bewegend, wie auch die Wiedergeburt, ne? Wenn man stirbt, ist man wieder am Leuchtfeuer, auch in die Lore integriert ist und in die Gegner integriert ist, die ja dann auch wieder aufstehen, weil sie eben unsterblich sind, aber sie führen in dieser Unsterblichkeit ein Dasein, das unglaublich bemitleidenswert ist. Und das ist halt einfach sehr atmosphärisch sehr gut gemacht gewesen und das hat mir sehr gut gefallen.
Ich finde nur trotzdem, diese Diskussion hatten wir bei uns auf dem Discord und das ist ein Hinweis, Leute, kommt auf unseren Discord wegen den Gaming-Diskussionen, die da nie zu Ende gehen. Ich immer noch das Gefühl finde, in Dark Souls hast du epische Kampfmusik, chorale Klänge, du hast Bosse, du hast Energieleisten, wenn die niedergeknüppelt sind, dann taucht auf, besiegt und du kriegst Loot. Und da finde ich zum Beispiel bei Death Stranding, du bekommst für das Abschließen einer Mission kriegst du gar nichts. Also das zählt alles auf Langzeit hin, dass du die Welt retten sollst. Aber das Einzelne lobt dich nicht, das gibt dir auch gar nichts. Und das finde ich noch interessanter, noch motivierender, dass dieses indirekte heroische Tum, das steckt in Death Stranding nicht. Das hast du in Dark Souls irgendwie immer noch drin, dass du auch gleichzeitig sagen kannst, ja, wenn ich Malenia besiegt habe, dann kann ich das in Foren schreiben und sagen, ja, ich habe hier Malenia letzte Nacht besiegt, wuhuhu. Aber niemand würde auf die Idee kommen, bei Death Stranding zu schreiben, ja, ich habe die 6 Kilometer jetzt hinter mich gebracht.
Ja, aber das ist super interessant, dass du das sagst, weil ich hatte in meinen Notizen tatsächlich sowas Ähnliches stehen, aber andersrum. Also ich habe in meinen Notizen geschrieben, dass Dark Souls ganz wenig belohnt durch Pling-Pling, nachdem man einen Boss besiegt hat, durch krasse Sounds, die danach kommen, sondern dass auch das alles sehr gedämpft wirkt im Vergleich zu ähnlichen Action-Rollenspielen. Ja, aber du siehst es jetzt aus der Perspektive eines Death Stranding-Spielers und sagst, ja, das ist ja schon wieder ziemlich viel, was da passiert. Und ich aus Perspektive eines Ubisoft-Spielers hatte halt den Eindruck, das ist schon sehr gedämpft, was man da so an Feedback, an positivem Feedback vom Spiel bekommt. Man kriegt dann seine 50.000 Seelen nach dem Kampf immerhin, ne? Also man hat dann nach dem Bossfight ein bisschen Währung bekommen. Aber da gibt's keine Cutscenes und es geht direkt weiter. Und ich habe in meinem Video das Bild benutzt von Sisyphos, der ab und zu dann doch über einen Berg kommt und dann sieht er, er ist in so einem Gebirge und es kommt noch ein Berg und noch ein Berg und noch ein Berg und noch ein Berg und es hört eigentlich nie auf. Und das finde ich auch eine große Herausforderung in Dark Souls, die Spannung aufrechtzuerhalten. Wenn man einen Boss nach dem 20. Mal schafft, dann hat man dieses Gefühl, das man bei anderen Spielen nach dem Endboss hat, so dieses Gefühl, jetzt müsste eigentlich der Abspann kommen. Man ist so, boah, ich habe es geschafft. Und man hat eigentlich gar nichts geschafft, weil es geht wieder von vorne los. Also der gleiche Loop beginnt schon wieder. Und diese Motivation aufrechtzuerhalten, das immer wieder durchzustehen, finde ich krass. Also wie gesagt, ich hätte es auch nicht geschafft ohne mein Video. Und ich finde es sehr bemerkenswert, dass Leute das so können. Also ich hätte es wahrscheinlich nicht gekonnt.
Nochmal Lob an die Zuhörenden aus deiner Community und aus meiner Community. Wärt ihr nicht da, hätte er es nicht geschafft. Ich finde es ja trotzdem, ja, du hast schon recht, ne? Es ist halt super gedämpft im Vergleich zum Ubisoft-Spiel. Und ich finde so der beste Gaming-Casual-Moment, also ich habe nichts dagegen, dass Gaming zugänglicher wird. Ich finde nur, wir sollten uns irgendwie in der Mitte treffen, dass das nicht, dass wir nicht einfach Inhalte rauslassen nach Motto, wir produzieren keine Horrorspiele mehr, weil ja Leute keinen Bock haben, sich mit Horror auseinanderzusetzen. Dann würde ich sagen, lasst uns neue Arten finden, wie sich Leute mit Horror auseinandersetzen. Und lasst uns nicht Genres schon abschreiben, nur weil sie Horror sind. Und ich glaube, der schlimmste Moment, den ich gesehen habe, was das Casual-Gaming angeht, also das Anbiederndste ist, und ich weiß nicht, ob du es gespielt hast, das war dieses Skull and Bones Spiel von Ubisoft, Assassin's Creed Black Flag, aber als Multiplayer. Und wenn du da die Pirateninsel erreichst, dieses Hub, ne, wo du deine Ausrüstung kaufen kannst und deine Schiffe verbesserst. Und jedes Mal, wenn du diesen Steg betrittst, dann stehen alle Piraten links und rechts, diese NPCs, die dieses Gebiet bevölkern, die applaudieren dir. Die applaudieren dir, während du diesen Steg lang gehst. Und ich habe mich von einem Spiel noch nie so verarscht gefühlt.
Ja, aber das Schlimme ist ja immer, am Ende des Tages haben die irgendwelche Sachen getestet und das ist ja auch oft das Problem bei den großen Firmen. Das sind alles irgendwelche Playtests, irgendwelche, keine Ahnung, aber es muss ja irgendwo herkommen, dass die das machen. Und ich frage mich, aus welcher Welt, aus welcher Studie, aus was kommt es, dass man das Gefühl hat, man muss die Leute damit bedienen oder belohnen die ganze Zeit, auch wenn es nur dadurch ist, dass irgendwelche Piraten random klatschen. Also wenn man eine Insel betritt, obwohl man ja niemand ist wahrscheinlich auch. Und da gehe ich voll mit dir. Sowas nervt einfach nur noch. Und kommt noch der Bogen zurück. Trotzdem finde ich es auch natürlich okay, dass es so Spiele wie Assassin's Creed gibt, weil ich könnte auch nicht jede Woche ein Spiel durchspielen, das sich auch wie Arbeit anfühlt. Weil ich finde, das geht bei diesen Spielen auch so ein bisschen mit einher, dass es kein Wegspielen ist, sondern gleichzeitig auch anstrengend. Und manchmal finde ich es auch gut, mal was zu spielen, was nicht anstrengend ist. Das Problem war für mich nur das Ungleichgewicht, dass es eigentlich kaum noch was gab, was fotorealistisch aussah und ja nicht anstrengend war.
Und da lobe ich mir halt Spiele, die auch unterschiedliche Ebenen und Gameplay-Ebenen haben, ne, wo du sagst, okay, das ist jetzt ein Ticken ernster, das ist jetzt wieder so ein Ticken entspannter. Ich würde sagen, Darkest Dungeon würde ich hier reinwerfen. Es gibt sehr viele interessante Spiele, die haben so Cozy-Elemente und gleichzeitig Horror-Elemente. Ich würde auch sagen, Death Stranding hat Cozy-Elemente, wenn du beispielsweise, du musst dich hin und wieder mal um ein Baby kümmern, dass du mit dem spazieren gehst oder dass du das irgendwie quasi, dass du das hin und her wiegst. Also das hat irgendwie ganz tolle, das sind diese Momente, die ich anspreche, Oberfläche, ne, dass dir irgendwas Schönes in dieser Welt auffällt und du es dann für dich behältst, genauso wie dieses Feuer in Dark Souls. Ich sage auch nicht, dass es keine Casual-Spiele geben soll. Ich finde nur manchmal, was ist genau die Vision und brauchen wir jetzt wirklich noch das 800. Spiel dieser Art und Weise? Und wir müssen auch sagen, diese Service-Games, ich weiß, das sieht auf dem Papier so aus, als würde man ganz viel Geld damit machen, aber wir wollen diesen Scheiß nicht spielen, weil ihr keine Programme dafür habt. Ihr habt halt kein Endgame. Ja, auf dem Papier sieht es so aus, als könnte man uns da 100 Stunden fesseln, aber wir sind schon vor 10 Stunden ausgebrochen, weißt du?
Ja, aber ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass es gerade auch so zum Bumerang wird. Also Ubisoft ist ja gerade immer so gefühlt einen Schritt zu spät. Die machen ihre Spiele ja, immer so weiter immer. Und dann haben sie eigentlich seit Jahren Misserfolg und dann stellen sie es irgendwann so langsam um, aber dann stellen sie es auf etwas um, was vor Jahren dann zum Erfolg wurde und sie sind wieder einen Schritt hinten dran. Und die sind ja nicht umsonst in der Krise. Und andere Spiele wie Baldur's Gate 3 oder eben Elden Ring oder Schlag mich tot, Kingdom Come, haben Erfolg. Also das ist ja, also der Geldbeutel der Leute spricht ja auch gerade dafür, komplexere Spiele zu machen. Und das heißt, vielleicht sehen wir jetzt die Zeit, wo diese Casual Singleplayer Games, finde ich auch noch einen ganz wichtigen Punkt, eine Seltenheit werden, weil diese ganzen Casual Gamer, die Kids, die spielen ja eh online. Und gerade so die Singleplayer-Sparte, kann ich mir vorstellen, wird sich jetzt eher zu so einer Kennersparte älterer Menschen vielleicht herausbilden und wieder anspruchsvollere Spiele spendiert bekommen. Was ich sehr begrüßen würde natürlich.
Ist tatsächlich letztens ein Reddit-Beitrag viral gegangen, in dem jemand gesagt hat, dass er nach 10 Jahren Multiplayer jetzt alles weggeschmissen hat und jetzt nur noch Singleplayer-Spiele spielt. Und das ist natürlich auch eine Frage, ne? Was erwartet man vom Gaming? Und mittlerweile ist es bei mir so ein bisschen dass ich mit mir ausharren muss, dass es mir nicht immer nur um die FOMO geht, ne, dass ich Spiele spiele, um mitreden zu können, weil ich auch am liebsten über Spiele rede, anstatt sie zu spielen. Aber auch mich gleichzeitig frage, ich möchte vielleicht eine Erfahrung mitnehmen. Ne? Und gerade beim Multiplayer-Spielen ist es halt auch, das fordert sehr viel Zeit. Und wenn man diese Zeit nicht hat, dann ist man diesen Spielen nicht gut und das macht dann auch eben einfach keinen Spaß. Und gerade bei Singleplayer-Spielen ist es so, die sind für dich da, die stellen sich auf dich ein. Ne? Und die haben Geduld und dann läufst du halt niemandem weg oder so. Also ich brauche dieses Kompetitive gegen andere Leute eben, brauche ich nicht. Da reicht mir tatsächlich auch eine gegnerische KI aus, wenn sie dann auch gut designt ist oder gut programmiert ist. Ne?
Ja, ich finde auch, so ein Singleplayer-Spiel zu spielen hat halt oft auch was von einem Buch lesen. Also man nimmt so eine Erfahrung mit, eine Geschichte und geht dann damit nach Hause, macht sich darüber Gedanken. Und das Online-Spielen war etwas, das mich persönlich, ne, FIFA, ich habe, glaube ich, schon mal drüber geredet, das ist etwas, das mich oft zerstreut hat, wo ich auch gemerkt habe, das will ich eigentlich gar nicht mehr, aber trotzdem tue ich es immer wieder, wie so eine Sucht. Ich habe dann immer so, ne, Spiel gespielt online, das nächste gespielt, irgendwann war nachts um 3 und ich so, oh krass, wo ist die Zeit hin? Aber geht es mir jetzt damit gut? Ehrlich gesagt eigentlich nicht, aber ich habe es trotzdem die ganze Zeit weitergemacht. Und so habe ich für mich persönlich, ne, das ist jetzt ja auch sehr subjektiv, halt herausgefunden, dass ich lieber so diese Erfahrung für mich alleine erleben möchte und kleine Geschichten mit nach Hause oder mit in meinen Kopf tragen möchte.
Ist natürlich dann schwierig, wenn man fragt, man ist mit dem einen Spiel durch, was spielt man dann als nächstes? Bei Dark Souls heißt es dann einfach, die ganze Reihe weiterspielen. Bei Death Stranding mussten wir jetzt 5 Jahre warten, bis dann der zweite Teil kommt. Ich auch finde, es gibt wenig Spiele, die so sind. Und wenn es Indie-Spiele gibt, dann werden wir von ihnen wahrscheinlich erstmal nie erfahren, weil sie nicht in die Magazine mit reingekommen sind. Oder wir hoffen darauf, dass sie auf Steam irgendwie krass durch die Decke gehen. Ich finde es aber interessant, ne? In Dark Souls beschäftigen wir uns mit dem Scheitern und in Horrorspielen beschäftige ich mich halt mit der Angst. Und auch hier mittlerweile bin ich da Meta ziemlich drin, weil ich schon ziemlich viel Horrorspiele gespielt habe und auch jedes Mal schon mit einem Vorwissen reingehe und immer weniger Angst habe. Aber es ist für mich immer so der Punkt, diese Angst zu kontrollieren, ne, und auch das Kopfkino zu beenden und einfach nur durchzuhalten. Und ich finde auch, zum Beispiel so ein Silent Hill belohnt dich dann am Ende damit, dass halt alles vorbei ist und du diesen Albtraum hinter dir hast. Ich stimme dir aber auch dahingehend zu, als ich Silent Hill 2 Remake durchgespielt habe, das war eine sehr, 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 sehr emotionale Erfahrung, dass ich danach das Spiel auch erstmal deinstalliert habe und noch nie wieder angerührt habe und das ist dann auch erstmal langt. Ne? Mhm. Ja. Genauso wie du jetzt auch nicht ein New Game Plus bei Dark Souls anstreben wirst.
Nee, genau, das hat einfach gereicht und ich hatte auch wirklich das Gefühl, auch eben wegen der Schwierigkeit der ganzen Erfahrung, wegen der Tristesse, ich hatte wirklich das Gefühl, ich brauche einen Ausgleich und ich habe auch gemerkt, das ist auch kein Spiel, wo ich mal wie bei einem Kingdom Come 4 oder 5 Stunden am Stück spiele, sondern nach 1,5, 2 Stunden war bei mir der Stöpsel gezogen und ich musste raus und ich musste was anderes machen. Und dann habe ich jetzt parallel dann noch Beyond Good and Evil gespielt, was wirklich sehr kontrastreich zu Dark Souls ist vom Gameplay her. Und das war auch eine gute Entscheidung. Kennst du das?
Nur so ich kenne das, ne? Und dann, wenn Anniversary Edition um die Ecke kommt, die mich wieder dran erinnert, spiel das mal gefälligst. Also nur weil es ein PS2-Spiel ist, ist es keine Ausrede mehr. Super, super, super interessantes Spiel. Und in der Sparte super interessantes Spiel habe ich irgendwie 20 verschiedene Spiele. Und gerade so die Kriegsfotografie von Beyond Good and Evil, das würde mich dann doch sehr, sehr reizen. Ich finde es sehr schade, dass mein Tag für ein interessantes Spiel ausreicht. Und das ist für mich auch in Ordnung festzustellen. Ich kann pro Woche nur ein Spiel spielen, auch wenn ich am liebsten 10 Spiele spielen wollen würde. Aber ich kann ihnen dann aber auch, glaube ich, nicht gerecht werden.
Ja, aber eine Frage hätte ich jetzt noch an dich. Wenn dir Death Stranding so gefällt und du eigentlich auch diesen Ansatz von Dark Souls magst, warum hast du es eigentlich nicht durchgespielt?
Punkt 1, was du eben meintest, ob Death Stranding erfolgreich ist, weiß ich gar nicht. Ne, ich weiß, dass Sony an die Marke glaubt, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen vom Medienecho, ob das wirklich alle so toll finden und ob der Name Hideo Kojima da ausreicht. Und ich drücke ihm wirklich die Daumen, unabhängig davon. Du, in Dark Souls hast du sehr viel Repetition. Also ja, man kann darüber sprechen, ne? Ja, wir lernen, aber auch du wiederholst ja auch sehr vieles. Und du hattest zum Beispiel, als du dann erzähltest in deinem Video, ja, und irgendwann, wenn man nicht weiterkommt, dann fängt man an zu grinden. Und das fand ich dann auch so, das sind so Sachen, mit Grind kriegst du mich überhaupt nicht, da fliege ich halt raus, wenn ich Dinge wiederholen muss. Und vor allem diese Wege, wieder zu den Bossen hinzulaufen, das habe ich wirklich als Bestrafung empfunden. Und ja, ich kann es akzeptieren, dass das dazugehört, aber das, was Dark Souls eben ist, ist unglaublich zeitintensiv. Und du hast Death Stranding, das sind qualvolle 40 Stunden, aber es sind nicht 80 Stunden. Das hält dich nicht in diesen Zirkeln gefangen. Und bei Dark Souls ist das, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied, weil, glaube ich, manche Leute das schneller raus haben und Leute weniger schnell raus haben. Du wirst in Death Stranding schnell verstehen, worum es hier geht. Und ich glaube, Death Stranding schafft es, einen Flur zu bilden, auf dem alle Leute ans Ziel kommen. Und bei Dark Souls ist es, glaube ich, so, da gibt es sehr, sehr viele Routen zwischen Anfang und Finale. Und ich glaube, auch sehr viele psychologische Hürden. Und ich glaube, ich habe auch einfach nicht die Zeit. Vielleicht nicht das Mindset und vielleicht auch gerade nicht den richtigen Lebensabschnitt dafür.
Ja, verstehe ich. Aber ist das Stranding dann auch nichts, wo Wiederholung herrscht? Also läuft man mit den Paketen nicht dieselben Routen, sondern immer woanders hin? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ich glaube, du liebst die Strecke noch deutlich mehr als bei Dark Souls, weil bei Death Stranding ist das Gehen das Spielelement, der Weg ist das Ziel, wie es so schön heißt. Und du gehst halt spazieren und lässt das Wetter auf dich wirken. Und ich glaube, da ist diese Schönheit noch mal mehr zu sehen, während du, glaube ich, auch in Dark Souls ist es dieses Kompetitive zwischen dir und dem Spiel. Und in Death Stranding ist es so ein bisschen den Nihilismus, den du da bekämpfen musst. Also du musst dich sehr viel mit dir selbst und sehr viel mit dieser Welt auseinandersetzen, aber mehr auf so einer eher subtileren Art. Und vor allem auch hier, jetzt schließt sich der Kreis, wenn du einen Hügel überschritten hast, kriegst du keinen Applaus, kriegst du auch keine epische Bossmusik, sondern dann spielt tatsächlich auch manchmal einfach nur ein Musikstück einer Indie-Band. Und das begleitet dich die nächsten 2 Minuten, während du runtergehst, und dann ist es wieder weg. Ich finde, man denkt bei diesen Spielen anders über Themen wie Hoffnung und Belohnung nach und was wir als Sieg interpretieren. Und auch das finde ich interessant, wenn man Leuten vorwirft, ja, sie leben ihren Eskapismus im Gaming aus. Ich finde, du kannst durch solche Spiele auch nochmal Erfolge anders definieren. Und dass ein Erfolg nicht immer bedeutet, dass du eine 1 in irgendwas hast oder so. Also ich finde, das sind sehr antikapitalistische Ansätze einer Gesellschaft, wo wir eigentlich in einem sehr leistungsbasierten kapitalistischen System leben, in dem wir Erfolge sehr, sehr streng definiert haben. Und auch, ich finde auch, das Kämpfen sollten wir viel mehr honorieren und weniger die Erfolge.
Und das heißt.
Amen.
Ja, Amen, ja, nee, doch. Ja, Amen, doch, Amen. Ich bohre jetzt nicht weiter nach. Aber du hast mir auf jeden Fall total Lust auf das Spiel gemacht. Ich habe das ist schon ganz lange bei mir so im Hinterkopf, Death Stranding, weil viele, die ich schätze, gesagt haben, das sei gut. Und ich habe das aber in den letzten Jahren vergessen, weil das so in dieser Nische, in der ich mich bewege, so Rollenspiel-Nische und PC-Nische auch so ein bisschen, nicht so richtig vorkommt, das Spiel. Und niemand schlägt mir das vor, ne? Manchmal mache ich so Beiträge, hey, wenn ihr euch einen Test auf dem Kanal wünschen könntet, welcher wäre das? Und dann kommen wirklich 1000 Spiele, aber Death Stranding ist noch nie gefallen. Deswegen finde ich es gut, dass du mir das jetzt gerade ins Bewusstsein geholt hast und mich daran erinnert hast, dass ich das schon sehr lange mal spielen wollte. Also so wirklich auch eigentlich aus vollem Herzen. Aber natürlich, ne, die Zeit. Wir wissen ja alle, wie das ist.
Die Zeit, die der Grund ist, warum ich Dark Souls nicht spiele, und die Zeit, warum du noch nicht Death Stranding spielst. Und ich finde immer jedes Spiel, also klar, im Gaming halten wir uns wirklich viel Zeit damit auf, was spielen wir gerade als nächstes. Also YouTube besteht gamingtechnisch auch, wenn man mal ganz ehrlich ist, besteht das ganz viel aus Empfehlungslisten. Und ich finde immer, jedes Spiel bewirbt sich quasi bei mir. Ne? Früher war es immer so, ich muss mir ganz viele Spiele kaufen. Mittlerweile ist es so, es gibt so ganz viele Spiele, sie müssen sich bei mir bewerben und sie müssen einmal den Punkt treffen, warum ist das gerade das richtige Spiel für mich und auch in dieser Zeit. Und deswegen, ganz lange setze ich mich damit auseinander, bevor ich ein Spiel wähle, weil sonst bin ich meistens nur beschäftigt, Spiele beim Downloaden zuzugucken und danach wieder zu löschen.
Bist du so ein Steam-Shop-Scroller, der die ganze Zeit...
Ich bin ja ein PlayStation-Typ und ich hatte, das nennt man im Journalismus oder so, nenne ich es zumindest, die Drachenphase. Wenn du ganz jung in diesem Medium bist, dann nimmst du gerne für alles mögliche Keys an, weil du es ja kannst, weil du irgendwie diesen Euro-Wert nicht mehr dahinter siehst. Und irgendwann mal stapelt sich die Bibliothek so voll und du denkst dir nur so, es wird nur noch schwerer.
Ja, und da stellt sich ja dann das eigentlich schon wieder ein eigenes Thema, ne? Ob so Game Pass und so, ob die einem überhaupt gut tun, was so die Wahrnehmung des Genres und das eigene Spielverhalten angeht. Das finde ich auch ein sehr zweischneidiges Schwert. Aber interessant, wusste ich gar nicht, dass du reiner PlayStation-Spieler bist. Besitzt du gar keinen PC? Oder hast du, auch noch eine Switch, und um so die Titel abzudecken, die
ich besitze einen PC als Arbeitsgerät und darauf spiele ich nur Strategiespiele, weil man mir bis heute nicht zeigen konnte, dass man Strategiespiele auch vergleichbar auf Konsolen spielen kann. Ich finde diese Ansätze immer super interessant, sie gehen für mich aber nie auf. Ich besitze eine Xbox, aber auch nur mit Game Pass. Ich kaufe niemals ein Spiel, das war der Deal für mich, und ich finde, Xbox hat nochmal so eigene Spiele. Ich besitze auch eine Nintendo Switch, und das wird jetzt peinlich. Ich habe sie mir gekauft, weil ich habe sie mir mal wegen einem Podcast tatsächlich geholt, wegen Mario Kart. Und an sich habe ich nur Tetris 99 dort gespielt.
Ich wollte gerade sagen, die Switch klingt gar nicht nach deiner Konsole, weil vorhin hast du ja gemeint, so dieses bunte, knautschige.
Boah, ist jetzt nicht Nintendo so macht Ding. Mich fertig. Und Nintendo macht mich so fertig.
Da bewegt man sich ja gefühlt in jedem Nintendo-Exklusivtitel durchs Schlaraffenland. Ist ja immer sehr positiv von der Farbgebung und so.
Um dir aber den Kreis zu schließen, ich finde es immer interessant, wenn Spiele Reisen erzählen. Und als ich nicht Dark Souls durchgespielt, das die drei Bosse zu schaffen, war für mich auch schon mal. Ich habe genug gesehen, habe ich das Gefühl. Und als ich Death Stranding durchgespielt habe, habe ich mich wieder an Pokémon Silberne Edition erinnert. Und auch das war ein Spiel, das habe ich ja monatelang gespielt. Und ich erinnere mich jetzt noch, dass ich in einem holländischen Hotel am Meer habe ich diesen Endboss besiegt. Und dann wurden auch mal alle meine Pokémon in die Ruhmeshalle aufgehoben. Und das war für mich auch so das Ende einer Reise, auf dem ich ganz viel gelitten habe als Neunjähriger. Und so habe ich auch in Death Stranding ganz viel gelitten bis zum Ende und dachte mir so, ich bin irgendwie glücklich, dass es vorbei ist, und ich bin irgendwie auch furchtbar traurig, dass es vorbei ist.
Mhm. Ja, und froh, es erlebt zu haben.
Ja.
Ja,
und ich das würde ist ein interessantes Setting.
Das kann ich auch voll nachvollziehen. Ich habe das Gefühl, zum Beispiel Dark Souls hat mich eigentlich genervt, aber gleichzeitig merke ich in mir drin auch so eine Lust, irgendwie Dark Souls 2 zu spielen bald. Also es hat was hinterlassen. Das klingt total kryptisch, wie das Spiel selbst, aber es gibt irgendwas in mir, das hängt da jetzt dran, an diesem Gefühl, vielleicht an dieser Selbstbelohnung, die man sich gibt, wenn man das geschafft hat. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich bin mir sehr sicher, ich werde die Reihe irgendwann fortsetzen. Nicht direkt, aber irgendwas finde ich sympathisch, obwohl es mich total oft auch genervt hat.
Ich finde, wir sind im Leben, sind wir ja nur ein Charakter, den wir nicht mal selber erstellen konnten. Das haben unsere Eltern für uns übernommen. Und ich finde es in Spielen interessant, in Rollen zu schlüpfen, die Erfahrungen uns bieten, die wir im echten Leben nicht machen wollen. Und das ist der Grund, warum ich Horrorspiele spiele. Kein Mensch möchte Horror im echten Leben erleben. Aber wenn das so eingesperrt in seinem digitalen Raum ist, dann ist das ganz toll. Und wenn ich halt so Rollen durchlebe, die auch unangenehm sind, ohne dass ich dieses Unangenehme jetzt mit in mein echtes Leben nehme, auch wenn du natürlich gesagt hast, dass Dark Souls dich auch manchmal deprimiert hat und dir dann natürlich der Sinn mal wieder nach einem Urlaubsspiel stand. Ich habe eine letzte Frage an dich. Wann wusstest du, ab wie viel Prozent wusstest du in Dark Souls, dass du das beenden wirst, egal was noch auf dich zukommt?
Eigentlich wusste ich das nach den beiden Gargoyles. Weil ich hatte, nach denen hatte ich das Gefühl, okay, jetzt habe ich so eine krasse Hürde genommen, härter wird's nicht. Aber wie gesagt, dann kam eben diese Dunkelheit, wo ich dann auch schon wieder an dieser Entscheidung so ein bisschen gezweifelt habe.
Hast du, als du raus war, hast du die Sun gepraised?
nee, irgendwie nicht. Also, ja, wobei, die Frage ist ja, was verbindet man damit? Ja, doch, irgendwie habe ich sie schon gepraised, aber nicht, als ich raus war, sondern im Spiel. Es gibt im Spiel ganz wenige Orte. Da hat man mal so eine Weitsicht und man sieht die Sonne so ganz schüchtern hinter dunklen Wolken hervorscheinen. Und da bin ich jedes Mal länger verharrt und habe mir das angeschaut, weil ich fand, das war ein, selbst obwohl es noch düster war, war es ein schöner Kontrast zu dem restlichen Grau der Welt. Und ich habe sie daher eher so visuell gepraised, wie sie mir da gezeigt wurde. Aber ich habe das jetzt wenig mit der Gesamtreise verbunden oder auch mit dem Auftrag. Es geht ja im Grunde auch darum, das Zeitalter des Lichts zu erhalten. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt eh so ein bisschen vergessen im Laufe des Spiels. Diese ganze Mission oder was auch immer. Ich war sehr mit mir selbst beschäftigt und mit den Aufgaben, die mir gestellt wurden, dass die Geschichte, die ja eh, sage ich mal, fragmentiert erzählt wird, hinten runtergefallen ist. Aber ich werde mich jetzt auch noch so ein bisschen mal in die Lore-Ecke reinbegeben und mal zu gucken, was ich vielleicht an Anspielungen in der Welt verpasst habe.
Ich warne dich nur vor, es wird noch deprimierender.
Okay, sehr schön.
Also das, du hast die depressivste Ebene noch nicht erreicht und ich habe mal mit Stefan Fuchs, also diesem Dark Souls-YouTuber, der auch mal hier zu Gast war, ich habe mal die gesamte Lore durchgegangen, so die verstörendsten Sachen und ich dachte mir so, hui, gute Nachtmärchen in ihrer originalen Version sind ja schon richtig hart, ne, meine liebe Gebrüder Grimm. Aber Dark Souls ist definitiv kein Kindermärchen.
Ja, mit Sicherheit nicht, ja. Die Frage ist natürlich auch, was kann ich mir überhaupt schon geben, ne? Ich habe jetzt nur den ersten Teil gespielt, keine Ahnung, ob die Lore so aufeinander aufbaut in den folgenden Teilen, dass ich mich spoilern würde, wenn ich jetzt Videos dazu angucke. Aber ich werde mich mal so ganz vorsichtig vortasten und ich glaube, bei so einem Spiel hilft es wahrscheinlich auch, um noch mal eine andere Verbindung aufzubauen und noch mal mehr Sachen vielleicht auch wertschätzen zu können, die man jetzt einfach übersehen hat, die aber da sind. Und ich glaube, das kann Spaß machen, wenn man sowas gerne macht, sich in sowas reinstürzen. Und tendenziell mache ich sowas ganz gerne.
Ich glaube, die ersten 3 Jahre, in denen ich Silent Hill 2 gespielt habe, habe ich es nicht gemocht. Und die 17 Jahre danach habe ich es nur noch vergöttert. Und ich würde auch sagen, es ist für mich so das literarischste Videospiel, das ich kenne, weil man es durchs Interpretieren nur versteht, was auf dem Bildschirm passiert. Und auch das haben Dark Souls und Silent Hill 2 gemeinsam. Allen Leuten, die Dark Souls mit einsteigen wollen und denen das noch viel zu schwer ist oder schimpft mich ein Casual, ich empfehle euch Death Stranding, wenn ihr dieselbe spielerische Erfahrung und dieselbe gefühlte Erfahrung machen wollt. Da Matze gefragt hat, Horrorspiele würde ich euch Obscure in dem Sinne empfehlen. Gibt es ein Spiel, Matze, jetzt unabhängig von Dark Souls, was du mir empfehlen würdest?
Das ist schwer. Also ich könnte dir, da ist dir die Erzählung ist dir da wieder zu kitschig. Wenn ich jetzt sage Skyrim Enderal, ich weiß nicht, ob du die Skyrim Mod kennst.
Ja, natürlich.
Ja, hast du die schon gespielt?
Pass auf, ich lass dich sofort, pass auf. Ich habe bisher immer Schwierigkeiten gehabt. Ich liebe diesen Albtraum in Enderal am Anfang. Ich krieg keinen Termin für dieses Spiel in mein Leben hinein. Jetzt gib mir die Begründung, dass ich das ab morgen machen werde.
Naja, also es ist gar nicht so leicht. Also es ist ziemlich leicht, das Spiel zu lieben, weil es eine sehr interessante, verwinkelte Erzählung hat, die am Ende auf was hinausläuft, was ich nicht vorausgesehen habe. Aber was ich eigentlich den spannenden Punkt finde, es bringt ein bisschen das Gothic-Spielgefühl in die Welt von Skyrim rein. Das bedeutet, man ist am Anfang ein Niemand und muss sich in dieser Welt erst so ein bisschen beweisen. Man muss die ersten Levelaufstiege richtig hart erkämpfen. Man kriegt nichts geschenkt und fragt sich auch die ersten Stunden, puh. Und mit der Zeit, ne, hat man so diese Allmächtigkeits- ja, wie sagt man, den Aufstieg halt zum Held. Und das Spiel wird immer leichter. Das ist eine Progressionskurve, die ich mag. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mag es ganz gerne, wenn ein Spiel am Anfang schwer ist und man sich quasi die Leichtigkeit hinten raus verdient hat, weil man durch das Stahlbad des Anfangs gegangen ist. Und das macht Enderal ganz toll. Und obendrein hat es einen sehr, sehr schönen Soundtrack, den ich bis heute unter meinen Videos, wirklich unter jedem Video verwende. Etliche Lieder, alle super toll, von Marvin Kopp, einem Typen, der by the way auch bei Acholos, der Riesen-Gothic-Mod, jetzt eine Synchronsprecherrolle übernehmen wird, und zwar die des Helden, das nur nebenbei. Aber Enderal ist für mich gerade so auch im Modding-Bereich ganz vorne dabei. Und, ne, Modder haben eben diese Möglichkeit, diese AAA-Engine von Bethesda zu nehmen und ein Spiel darin zu machen, das sich ein AAA-Studio nicht zu trauen würde zu machen. Und das ist Enderal.
Und damit hast du mich überzeugt. Danke. Nee. Es ist dieser Wust an Pile of Shame und Leute, killt in euren Pile of Shame, lasst es einfach bleiben. Holt euch die wärmsten und besten Empfehlungen von Menschen, die euch kennen und die wissen, die quasi etwas euch auf den Weg mitgeben, auf eure Reise durch das Medium Gaming, euren Roadtrip. Nehme ich das dankend an und das war eine sehr, sehr, sehr willkommene Perspektive, die du mir darauf gegeben hast und hat ganz viele Sachen ab, kann ich auf meiner Liste abhaken, dass das eigentlich das Spiel für mich ist und ich wundere mich, dass wir uns noch nicht begegnet sind, beziehungsweise ich es nicht weitergespielt habe, aber der Autor dahinter, Nikolaus Litzau-Schreiber, war hier tatsächlich schon mal zu Gast gewesen und immer musste ich auch sagen, es ist einer der besten Einstiege, die ich bisher gesehen habe und nein, wenn wir das nächste Mal uns hören, Matze, habe ich Enderal gespielt. Das ist mein Versprechen an dich. Jetzt kommt es drauf an, ob du mir versprichst, Death Stranding bis dahin gespielt zu haben.
Schauen wir mal. Also, aber wenn ich es gespielt habe, können wir darüber reden.
Und wenn ich Enderal gespielt habe, dann müssen wir auch darüber reden. Und wir haben noch ein Date offen, dass wir Obscure spielen müssen. Sehr viele coole Ideen. Mal gucken, ob wir sie umsetzen. Aber ich bin definitiv durch diesen Podcast weiser geworden und hoffe doch auf Gegenseitigkeit. Und wenn es nicht so ist, ist auch nicht schlimm.
Nee, absolut. Es war sehr interessant. Man weiß ja am Anfang nie, wohin so eine Gesprächsreise geht. Es war ja auch ein bisschen ein kryptisches Thema, passend zum Spiel. Und ich bin jetzt sehr zufrieden, wie sich das entwickelt hat und bin auch schlauer als vorher.
Sehr schön. Leute, vielen, vielen Dank, Matze, dass du da warst.
Gerne, sehr gerne.
Wenn ihr gerade zugehört habt und uns auf diese Reise begleitet habt, wo wir vorher nicht wussten, wo wir irgendwann landen werden, und ja, wir haben über Westworld geredet und über Dead Island und Star Wars ist auch wieder vorgekommen, nee, was nicht alles irgendwie miteinander zu tun hat. Wenn ihr das gehört habt auf YouTube, wisst ihr, dass es das auf Spotify, Apple und Co. gibt, also da, wo ihr Podcasts eben hören wollt. Und wenn ihr interessiert seid, Michael, Bonus-Content, gebt mir endlich den verdammten Bonus-Content, ich will ein Live komplett erleben, dann schaut bitte auf Steady vorbei. Deep Dives, Analysen, Expertengespräche, alles, was ihr wollt. Für Minimum 5 Euro geht es los, schaut in die Videobeschreibung rein. Und ansonsten spielt Dark Souls oder spielt Death Stranding oder spielt Beyond Good and Evil oder spielt Enderal gefälligst. Das ist ein Tipp, den ich mir selber gebe. In diesem Sinne, enlive das Leben und embrace das Chaos. Danke euch, Leute. Haut rein, ciao. Du kannst auch noch Ciao sagen.
Ciao.